Hallo und herzlich willkommen zu Liedgedanken mit Liedern predigen. Mein Name ist Daniel Postzig, Chorpädagoge und Kirchenmusiker in der Neuapostolischen Kirche Nord- und Ostdeutschland.
Und mein Name ist Volker Hittfeld, ich bin Dirigent und Chorleiter aus Berlin. Gemeinsam wollen wir in diesem Format uns und euch wechselseitig Kirchenlieder vorstellen.
Und nicht nur das, wir möchten tiefer eintauchen und gemeinsam ergründen, welchen Ursprung einzelne Choräle und Lieder haben, wie sie historisch gewachsen und entstanden sind, wie Musik und Text in Wechselwirkung zueinander stehen und nicht zuletzt, was sie uns heute noch sagen können. Mit Blick auf unseren Untertitel mit Liedern predigen, möchte ich dich einmal fragen, wie predigt Musik eigentlich?
Naja, Musik kann ganz grundsätzlich Gefühle erzeugen und transportieren. Ganz häufig sogar leichter als das gesprochene Wort das kann. Vertonter Text, also Vokalmusik, dann sogar in doppelter Hinsicht. Aber eben auch Instrumentalmusik ohne textliche Grundlage. Musik erzeugt grundsätzlich Stimmungen. Musik kann festlich sein, nachdenklich, ruhig, traurig, aber auch fröhlich oder aufgeregt.
Würdest du sagen, Musik kann Emotionen steuern?
Ganz bestimmt. Musik ist ja auch im Negativen als Propagandamusik eingesetzt worden. Ich würde unbedingt sagen, dass Musik das kann, ja.
Wir finden bereits relativ früh Zeugnisse über den strukturellen Einsatz von Musik und der Effektenlehre. Ich musste nur gerade daran lesen, ich habe in Vorbereitung auf unsere Aufnahme noch einmal gelesen, was Johann Mattheson geschrieben hat. Einer der bedeutenden Musiktheoretiker und Musikschriftsteller des 18. Jahrhunderts, der darüber schreibt, dass die Pflicht eines guten Komponisten darin besteht, sittsame Musik zu schreiben, die das Volk entsprechend auf sittsame und auch auf christliche Bahnen hält.
Naja, also zumindest kann man den meisten Musikern, die wir so in unserem Gesangbuch haben, genau diesen Vorsatz unterstellen. Dass sie genau das wollen, dass Musik erstmal auf den rechten Glaubensweg führen möge. Aber zurück zu der Frage, ob Musik Predigt sein kann. Also, unbedingt. Ich glaube, eben Musik spricht die Emotion, die emotionale Ebene direkter an. So, das sollte man. Und man darf auch nicht unterschätzen, dass Musik beim Zuhörer Assoziationen wecken kann. Ja, die sie dann zum Beispiel, sie haben vielleicht eine innere Beziehung zu einem besonderen Kirchenlied oder wir alle wissen noch so in etwa, welche Musik wir gehört haben, als wir das erste Mal verliebt waren. Das sind ja alles so Assoziationen, die Musik eher weckt als irgendeine gute Rede, die wir auch mal gehört haben.
Ja, da sind die biografischen Verknüpfungen sehr stark. Ich würde mich dieser Frage mit einer kleinen sprachlichen Spitzfindigkeit nähern und sagen, wir können ja sowohl mit Liedern predigen, wir können es auch durch Lieder tun. Und Lieder selbst können ja ganz unterschiedliche Funktionen einnehmen. Sie können uns belehren, sie können ja auch moralisieren, was ja auch an vielen Stellen auftaucht. Sie dienen aber auch dem Zelebrieren. Und jetzt habe ich uns für heute ein erstes Stück mitgebracht. Und da wir uns in der Osterzeit befinden, würde ich mal sagen, das Lied mitgebracht, das Osterlied schlechthin. Im Gesangbuch der Neuapostolischen Kirche finden wir es unter der Nummer 58, nämlich Allein Gott in der Höhe sei er. Und bevor wir uns jetzt diesem Lied nähern und aus verschiedenen Perspektiven darauf schauen, hören wir vielleicht einfach einmal rein.
Allein Gott in der Höhe sei er und
das war eine Strophe, Allein Gott in der Höhe sei er. Volker, beschreib mal deinen, ich will jetzt nicht sagen ersten Eindruck, du kennst das Lied natürlich, aber beschreib mal deinen Eindruck.
Es hat was Fröhliches, es jubelt, es schwingt, ganz, ganz besonders durch diesen schwingenden Dreier, der diesem Stück hier zugrunde liegt. Wie vielleicht manche wissen, ich bin relativ häufig beruflich und privat im evangelischen Gottesdienst unterwegs. Und da ist es immer das Gloria der Gemeinde, das zu Beginn eines Gottesdienstes gesungen wird. Der Choral ist dort in der evangelischen Liturgie fest verankert. Und deswegen hatte ich auch diese Assoziation jetzt direkt wieder.
Wobei man nochmal dazu sagen muss, dass du in Berlin beheimatet bist und dass hier durch die Tradition der preußischen Agenda das nochmal einen festen Platz bekommt. In eher reformiert geprägten evangelischen Gebieten ist dieses Gloria in Form des Chorals Allein Gott in der Höhe eher fakultativ.
Okay, also hier ist es tatsächlich bis auf die Passionszeiten in jedem Gottesdienst vorhanden, genau.
Grundsätzlich können wir ja sagen, mit Blick auf die neuapostolische Praxis, dass Kirchenjahreszeit geprägte Lieder oftmals ein räumlich beschränktes, ich möchte nicht sagen Schattendasein, aber doch eher keine zentrale Rolle spielen. Und auch deshalb ist es für mich so, dass mir dieses Lied eher aus der organistischen Praxis in evangelischen Gemeinden her vertraut ist, wobei es auch gerne gesungen wird in der Osternacht nach einer katholischen Liturgie. Doch schauen wir doch mal zunächst auf ein paar Fakten. Das Lied Allein Gott in der Höser Ehr umfasst im Gesangbuch der NAK 3 Strophen. Autor und Melodie ist, wenn man auf die Angaben im Gesangbuch schaut, Nikolaus Decius. Allerdings haben wir hier eine Textbearbeitung von Herbert Bansbach vorliegen. Der Choral ist im Sechsvierteltakt notiert. Das ist, glaube ich, einfach eine Anpassung an eine bessere Lesbarkeit im Original, sprich um 1520 herum, hat man noch nicht in Takten, festen Taktschemen gedacht und notiert. Da war das Ganze eher in Mensuren notiert. Zum grundsätzlichen Aufbau haben wir hier eine ganz klassische Barform. Das ist ein Begriff, über den wir noch häufiger kommen werden, weil es so, ich sag mal, eine der Standardformen für den Aufbau von Chorälen und Kirchenliedern ist. Wir haben einen ersten Teil, in diesem Fall sind es 4 Takte, die werden wiederholt. Das heißt, wir haben also 2 musikalisch identische Teile, die sogenannten Stollen oder auch 2 Stück das Stollenpaar und den Abgesang, der dann musikalisch kontrastiert. Also Stollen und Abgesang bilden eine Barform. Ein kurzer Vergleich mit der Fassung aus dem evangelischen Gesangbuch. Hier finden wir das Lied unter der Nummer 179 und wir finden es nicht in der Abteilung Ostern, sondern unter liturgische Gesänge, was sich mit dem deckt, wie wir es beide auch erlebt haben, also als Gloria-Lied. Der Text hier ist im Original verblieben. Musikalisch wurde gemäß dem Original auf eine Angabe von Takt verzichtet und damit auch auf Taktstriche. Auch die Vorzeichenänderungen, die im 6. Takt hier in der neuapostolischen Version ist, also aus F wird Fis, ein Leitton wird eingefügt, ist in der evangelischen Fassung nicht enthalten und somit haben wir eher eine modale Wirkung.
Übrigens, auch da ist es immer eine spannende Frage, ob dieser Leitton jetzt gesungen wird oder nicht. Denn auch wenn diese modale Wirkung eigentlich Mainstream sein sollte, wird sie doch nicht immer eingehalten.
Man muss sagen, das ist eine ganz schöne Streitfrage. Das ist ein Fall einer sogenannten Musica ficta, würde ich sagen. Also Musica ficta sind Vorzeichnungen, die unter oder oberhalb der Noten gemacht wurden, von Kreuz- und B-Vorzeichen. Wir finden bei Michael Pretorius in einer sehr frühen musikpädagogischen Abhandlung die Abteilung, wie uns die Alten sungen quasi. Also Notationen, wie sie heute bestimmten Regeln folgt, hat das früher nicht getan. Und Musikwissenschaftler sind sich nicht immer zu 100% einig, galt ein Vorzeichen jetzt für diese eine Note oder für den gesamten Takt? Oder entsprach es der Konvention, Leittöne einzubauen oder nicht? Von daher sind diese Musica ficta, diese erdachten Musiken, immer auch eine Frage der Interpretation und Herangehensweise. Und da gibt es verschiedene Traditionslinien, die dann unterschiedlich rezipiert werden.
Na, aber eigentlich ja logisch, ne? Wenn es keine Takte gab, dann muss die Streitfrage sich ergeben, wie lange dann Vorzeichen überhaupt gelten. Ja. Denn bei uns begrenzt das ja, also in der heutigen Notation, die Länge eines Taktes.
Außerdem erfinden wir zu dieser Zeit, als dieses Lied entstanden ist, auch noch keine Partituren. Wir haben in der Regel Stimmbücher, das heißt Querverweise auf Querstände, also Takte, in denen in verschiedenen Stimmen gleichzeitig Vorzeichen oder Nicht-Vorzeichen vorkommen, sind auch noch nicht so ersichtlich, weil ich alle vier Stimmbücher in einem vierstimmigen Satz nebeneinander legen muss, um zu sehen, wie ich das Ganze spiele, was es übrigens für die organistische Praxis relativ schwer gemacht hat. Dafür gab es auch einen eigenen Begriff, nämlich den der Intabulatur.
Du hast ja erwähnt, dass die neupistolische Fassung dieses Liedes eine Bearbeitung des originalen Textes vorsieht, was ich persönlich schade finde. Nicht, weil ich die neupistolische Fassung schlechter finde, aber grundsätzlich hätte ich mir gewünscht, dass wir an so einer Stelle vielleicht sogar zwei Textfassungen bekommen. Eine im Original und gerne dann auch eine Bearbeitung, die als solche deklariert ist.
Ja, man muss sagen, dass durch diese Textänderung, die sehr österlich ist, das Lied textlich nur noch schwer zu anderen Zeiten des Kirchenjahres einzubauen ist. Insofern würde ich dir da zustimmen, dass die allgemeinere Textfassung einen weiteren Gebrauch auch außerhalb des Osterfestes bzw. des Osterfestkreises ermöglicht hätte.
Na klar, so wäre es flexibler einsetzbar, definitiv.
Ich möchte ein bisschen mit dir jetzt über die Herkunft sprechen. Und wenn wir solider betrachten, haben wir immer eine textliche Quelle und eine musikalische Quelle. Und dieses Stück Allein Gott in der Höser Ehr hat, wenn wir auf die Lebensdaten des Texters und Melodiekomponisten Nikolaus Decius schauen, 1485 bis 1546, mit einer der ältesten Liedquellen bzw. eines der ältesten Lieder, was sich zumindest auf die hier abgedruckte Fassung bezieht. Nikolaus Decius' Wurzeln reichen da zurück, beziehungsweise die des Liedes auf das Jahr 1523, also den Anbeginn der Reformation Martin Luthers. Für diese Bewegung war ja eben die deutsche Volkssprache, ich sag nur Bibelübertragung in die deutsche Sprache, eine zentrale Rolle für die Weiterverbreitung dieses Wortes. Neben der deutschen Volkssprache war es natürlich auch die Möglichkeit, durch den Buchdruck mit beweglichen Lettern nach Johannes Gutenberg Dinge zu drucken, es relativ schnell zu machen, Flugschriften zu veröffentlichen, aber auch Gesangbücher zu drucken, weil auch das Singen eine elementare Rolle war. Und Luther macht das, was bis heute noch gern gemacht wird, wenn sich religiöse Bewegungen aus einer Kirche heraus bewegen, um eigene Wege zu gehen, nämlich etwas, was wir auch im 19. und 20. Jahrhundert noch finden. Drei Strategien, wie ich die kulturelle Prägung meiner neuen religiösen Bewegung anbilden kann. Da ist zum einen die Adaption der traditionellen Musik. Dann wäre es die Übernahme aus populärer Musik. Heute würden wir sagen aus dem Bereich der Uder Unterhaltungsmusik. Und ich kann gemäß einer stilistischen Richtung Neukompositionen vergeben. Was glaubst du, Volker, trifft denn jetzt von diesen drei Bewegungen auf Allein Gott in der Höser Ehr zu?
Naja, ich habe ja schon gesagt, das schwingt so schön. Dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht das Zweite, also die Übernahme aus damals gebräuchlicher Musik.
Ja, das könnte man annehmen. Das hat wirklich etwas sehr Tänzerisches. Jedoch ist die Herkunft gar nicht profan, sondern sehr sakral. Du hast bereits erwähnt, dass das Lied Allein Gott in der Höser Ehr ein das Gloria repräsentiert, das Gloria ersetzt. Gloria. Und tatsächlich finden wir auch einen melodischen Ursprung im Gloria. Also das Singen in der Zeit vor der Reformation oblag ja meist den Priestern und den Geistlichen. Die Gesänge waren in lateinischer Sprache. Es wurde zu den Stundengebeten gesungen und es wurden auch ganze Messen gesungen, die ja zumeist mit Abstand zur Gemeinde gesungen wurde. Also das Gemeindelied war so ja noch gar nicht da. Aber selbstverständlich kannten die Gemeindemitglieder die melodischen Bewegungen, man sagt auch die melodischen Floskeln der jeweiligen Choralämter. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, weil wir auf ganz viele fremde Begriffe stoßen werden. Also halten wir mal fest, wir haben eine Melodie, die ihre Ursprünge hat in der Gregorianik. Das ist das, was ich jetzt behaupte. Den Beweis bin ich dir noch schuldig, aber zunächst sprechen wir kurz über diese Thematik Gregorianik und Choralmessen. Also wie gesagt,
super spannend. Also ich hätte es nicht herausgehört, definitiv nicht. Deswegen mach mal weiter.
Also ganz allgemein, ein Messordinarium besteht immer aus einem festen Ablauf liturgischer Texte, die gesungen werden. Und im Laufe der Geschichte hat sich über die mündliche Weitergabe von Kloster zu Kloster, von Stadtkirche zu Stadtkirche, also parochial, haben sich einheitliche Formen ausgebreitet im mitteleuropäischen Raum, wie diese Texte gesungen werden. Und um das Kirchenjahr zu differenzieren, gab es verschiedene melodische Formen. Es gibt die heute noch relativ bekannte Missa de Angelis oder auch die Missa Lux et Origo. Und aus dieser Missa Lux et Origo stammt auch das Gloria, was dann umgewandelt wurde zu Alleingott in der Höhe sei er. Jetzt habe ich noch einen Begriff reingebracht, die Messordnung oder das Ordinarium. Das heißt also die Teile, die in jedem Gottesdienst fester Bestandteil des Ablaufs sind in der römisch-katholischen Liturgie. Das wäre zum Beispiel das Kyrie, also das Herr erbarme dich. Das wäre Credo, das Glaubensbekenntnis. Und wenn es Messen, also Feiern mit Eucharistie sind, wären es noch das Sanctus, heilig, heilig, der Lobgesang der Engel und das Agnus Dei, Christe, du Lamm Gottes.
Naja, und das Gloria.
Ja, das Gloria ist Teil des sogenannten Ordinarium Missae. Jedoch, du hast es auch bereits erwähnt, wird es in der Osterzeit, in der vorösterlichen Passionszeit nicht gesungen. Neben dem Ordinarium gibt es, das sei der Vollständigkeit halber nur erwähnt, noch sogenannte Proprien. Das heißt, einzelne Lieder, die entweder zu bestimmten Feiertagen gesungen werden. Das sind die Sequenzen, die es zum Beispiel zu Weihnachten, Ostern oder auch Pfingsten gibt. Also Victime Paschali Laudes oder Veni Sancte Spiritus. Wir finden Hymnen. Das sind Gesänge, die auf die Stundengebete verteilt sind. Oder wir haben bestimmte gesungene liturgische Teile, die zum Beispiel für Trauungen oder auch für Begräbnisfeiern gesungen werden. Bekanntestes Beispiel ist da wahrscheinlich das Lux Aeterna oder auch das In Paradisum, was ja auch außerhalb einer regulären Totenmesse durch die klassische Musik viel Verbreitung gefunden hat. So, jetzt erwähnte ich bereits, es gibt unterschiedliche Melodien. Es gibt die Angelis, es gibt die Missa Lux et Origo. Und das Gloria der Missa Lux et Origo beginnt beispielsweise so.
Et in terra pax hominibus bone voluntatis.
Du hörst, da liegt der musikalische Ursprung. Warum? Luther wünscht sich eine gesungene Messe in deutscher Sprache, eine lutherische Messe, wie wir heute sagen. Diese dient als Rahmen für den gemeinsamen Gottesdienst und mit der Änderung des Textes musste auch unweigerlich eine musikalische Anpassung stattfinden. Und da der Originaltext zu unserem Lied ursprünglich in niederdeutscher Sprache verfasst war, gibt es auch da unterschiedliche Fassungen und auch kleine melodische Änderungen, um entsprechend, rhythmische Stolperbetonungen auszugleichen.
So, aber an dieser Stelle fände ich es schon gut, wenn du nochmal genau die Funktion des Glorias, die liturgische Funktion des Glorias erklärst.
Sehr gern. Also wir haben im Ordinarium Missae vor den Lesungen der alttestamentarischen und der neutestamentarischen und der Evangelienlesung zunächst ein Schuldbekenntnis nach der Eröffnung der Messe mit einer anschließenden Freisprache. Und beides wird von liturgischen Texten, Gebeten bzw. Gesang begleitet. Das ist zum einen das bereits erwähnte Kyrie Eleison, das übrigens nicht Latein, sondern Griechisch ist und heißt Herr, erbarme dich, Christe Eleison, Christe, erbarme dich. Und anschließend wird die Freude über die Freisprache von den Sünden, dieser Jubel, der wird ausgedrückt im Gloria in Excelsis Deo. Das ist dann wiederum Latein für Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
Und schon haben wir wieder Weihnachten?
Ja, man könnte ja sagen, es ist nicht nur das ganze Jahr Ostern, eigentlich ist auch das ganze Jahr Weihnachten. Also eigentlich haben wir an jeder musizierten Messe einmal die Eckpfeiler des Kirchenjahres auf einen Tag konzentriert. Es ist der Lobgesang der Engel. Aber hier wird es mit Blick auf die heutige Zeit spannend. Also der Lobgesang der Engel wird ja noch viel weiter gefasst. Das Gloria lobt immer auch die Dreifaltigkeit, den allmächtigen Schöpfer, Christus, das Lamm Gottes und den Heiligen Geist. Und damit nimmt dieses Gloria einen ganz konkreten Bezug zum Opfer Jesu am Kreuz und der damit einhergehenden Erlösung.
So Daniel, jetzt sind wir sehr weit zurückgegangen in der Zeit. Und ich finde, dass wir jetzt einen Blick auf die gegenwärtige gottesdienstliche Praxis werfen sollten. Was bedeutet dieses ganze Wissen für unser Musizieren heute?
Ja, bevor wir ganz konkret ins Tagesgeschäft übergehen, habe ich jetzt viel über die melodischen Ursprung gesprochen und auch über den textlichen Ursprung. Aber jetzt noch einmal ganz konkret betrachten wir die Musik und wir merken ja, dass wir eine sehr tänzerische, das Wort viel mehrfach, Musik haben, die aber trotz ihres tänzerischen Charakters ein relativ starres rhythmisches Gepräge hat. Also die Melodie ist beinahe isorhythmisch, das heißt ein rhythmisches Modell, das sich beinahe in einer Takteinheit immer wiederholt. Und dadurch haben wir etwas, das wieder neben dem Tanzenden etwas, was sehr feierlich wird. Wir haben eine Auftaktfigur durch diesen Sechsvierteltakt und damit ergibt sich so ein halbtaktiges Musizieren aus punktierter Halbe oder zwei punktierten Halben, die einen Sechsvierteltakt füllen. Und das erleichtert eigentlich ja das Musizieren stimmlich auf den langen Noten. Also wenn wir dieses Lied heute singen, sollte es dann nie so arg ernst in seiner Feierlichkeit sein, sondern diese Leichtigkeit behalten. Ich glaube, darin hat man auch ein bisschen diesen Gedanken der Lobgesang der Engel, die ja auch nicht schwer und mit der Erde verwurzelt sind, sondern einfach leicht so ein bisschen über den Dingen schweben können. Und nochmal der Hinweis darauf, dadurch, dass es sprachlich eine Übertragung aus dem Lateinischen ins Niederdeutsche und mittlerweile ins Hochdeutsche ist, darf man sich auch nicht zu sehr verstricken in einzelne Silbenbetonungen. Ich glaube, auch da steht das Musizieren und der Affekt von Freudigkeit über dem konkreten Wortbezug.
Ich will noch einen Fachbegriff reinwerfen, die Einheit von drei Tönen, das Schwingen eines Dreiers, Tempus Perfektum.
Ja, das vollkommene Zeitmaß, etwas, was sehr weit wieder uns zurückführen würde. Wir wollen gar nicht über mittelalterliche Mystik sprechen, aber nur so viel. Wir beschäftigen uns in christlichen Theorien oder beziehungsweise die Menschen vor uns haben das sehr intensiv getan mit Zahlenlehren und Zahlenmystik. Und wir haben als Christen, die sich dem trinitarischen Glauben zuwenden, sprechen wir viel von der Dreieinigkeit Gottes. Drei in eins ist das perfekte Zeitmaß und praktischerweise lässt es sich auch noch sehr beschwingt musizieren. Gegenteil, das weißt du selbstverständlich, zum Tempus Perfectum ist dann das Tempus Imperfectum, was wir heute noch in geschriebener Form in ganz vielen Musikstücken sehen. Das ist ein durchgestrichenes C.
Naja, das à la breve. Genau.
In der uns vorliegenden Fassung haben wir, wie bereits erwähnt, eine Textbearbeitung. Und ich habe es bereits angesprochen, der Text wurde hier verösterlicht. Also während der Originaltext eine Strophe Christus, eine Strophe dem Heiligen Geist widmet, erfüllt diese Neutextierung eine Illustration der Erlösung durch das Sühneopfer Jesu am Kreuz. Beispielhaft dafür möchte ich den Abgesang der ersten Strophe vorlesen. Dort lesen wir, ein Wohlgefallen Gott an uns hat. Es fand in Jesu Liebestat all unsere Not ein Ende. Und im Vergleich dazu einmal die Fassung, wie sie im evangelischen Gesangbuch im EG zu finden ist. ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried ohn Unterlass, all Fehd hat nun ein Ende. Hier sieht man sehr schön, wie im Original der liturgische Text und Frieden auf Erden den Menschen ein Wohlgefallen vertont wurde, während die Textierung von Herbert Bansbach ganz österliches Geschehen illustrieren möchte.
Naja, und in der zweiten Strophe wird es nochmal zugespitzt, wenn vom Blut und der Schuld gesprochen wird. Ich zitiere: O Vater, wer durch deine Macht aus Tod zum Leben ist gebracht, rühmt ewig dein Erbarmen.
Auch mit diesem speziell österlichen Gepräge könnte dieses Lied aus meiner Sicht häufiger gesungen werden. Ähnlich, wir haben es vorhin schon angesprochen, wie das ganze Jahr Weihnachten sein kann, zumindest wenn man mal nach Rothenburg ob der Tauber fährt und wir eigentlich an jedem Gottesdienst Ostern feiern. Wir feiern den ersten Tag der Woche als Tag der Auferstehung des Herrn. Könnte doch auch häufiger so ein Osterlied gesungen werden.
Ja, oder die dritte Strophe, die in diesem Kontext einer Abendmahlsfeier eigentlich regelmäßig gesungen werden könnte. Warum nicht häufiger?
Genau. Ich würde ganz frech zusammenfassen, dass eigentlich auch sehr jahreszeitlich oder kirchenjahreszeitlich geprägte Lieder es verdienen, dass man sie durchaus häufiger singt und dass man sich auch mal sehr bewusst die Aspekte einzelner Strophen rausgreift. Da lohnt auch ein Vergleich mit Textfassungen vor ihrer Bearbeitung. Hättest du jetzt noch einen Tipp für den praktischen Musiker?
Naja, ich habe ja gerade schon gesagt, zum Abendmahl könnte man das Stück häufiger singen und in unserem Chorbuch haben wir unter der Nummer 279 dieses wunderschöne Lied mit der gleichen Textfassung, meine ich.
Ist es die gleiche Textfassung?
Mit der gleichen Textfassung von Leonhard Schröter vertont als sehr ansprechende Motette. Und also hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, natürlich kann das der Chor alleine singen, aber auch als Wechselgesang mit der Gemeinde, dass die Gemeinde singt die Fassung des Gesangbuches und der Chor im Wechsel dazu Leonhard Schröter.
Ja, ich glaube, das würde das festliche Gepräge nochmal unterstützen. Vorausgesetzt natürlich, dass ein Gemeindechor da ist, der dieses Lied auch im Repertoire hat. Herrlich. Ich würde sagen, mit diesen Liedgedanken entlassen wir Sie und euch in eine hoffentlich freudvolle Osterzeit und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.
Tschüss und alles Gute.